Hi und herzlich willkommen bei In Good Company mit meinem Freund Carsten. Carsten ist seit 20 Jahren Unternehmer, Familienvater, leidenschaftlicher Motorradfahrer und jemand, der klare Werte hat. Er hat in den USA und in Deutschland gelebt, hat 2005, als Startup und Hypercross noch nicht in aller Munde war, mit Lukas Skradowski in den USA Spreadshirt aufgebaut, eins seiner Unternehmen verkauft und ist aktuell dabei, mit Dusa die Wohnungssanierung zu digitalisieren. Wir sprechen über Werte, Wegbegleiter, die USA, das alte Credo Work Hard, Party Hard, Familie, Balance, Undivided Attention, Meditation, Fokus, das limbische System und sein Mantra It's Just Business. In Good Company die erste. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration. Carsten, danke, dass ich heute mit dir in Good Company sein kann.
Danke für die Einladung, Flo. Ich freue mich immer, bei dir zu sein.
Wir kennen uns ja jetzt schon seit knapp 10 Jahre sind es mittlerweile. Aber heute wollen wir über deine letzten 20 Jahre sprechen.
Ich fühle mich so alt.
Schaut euch diesen Jungspund an. 20 Jahre. 20 Jahre unternehmerische Reise. Aber auch, was du auf diesen 20 Jahren fürs Leben gelernt hast, um es ja vielleicht auch ein bisschen besser noch zu meistern, ja, glücklicher zu meistern. Aber damit wir hier erstmal alle abholen so ein bisschen. Eigentlich hat alles in der Nähe von Dresden angefangen. Dort bist du aufgewachsen.
Richtig, ja.
Und 2005 war dann der Abschluss bei der HRL gewesen.
Genau. Also ich habe mein Grundstudium in Dresden gemacht in Betriebswirtschaftslehre und bin dann nach Leipzig an die private Handelshochschule, eben HRL, gewechselt. Genau, und seit 2005 immer unternehmerisch unterwegs gewesen.
Okay. Ehrlich gesagt fragt man 2005, ist er ein bisschen her?
Bald 20 Jahre.
damals kannten die meisten Startup noch nicht. Ja? Und genau, wie kamst du dann auf diese Idee? Weil es hat ja quasi dann direkt gestartet.
Als Karrierepfad meinst du, ja. Unternehmer zu werden? Also ursprünglich dachte ich immer, ich will Unternehmensberater sein, bis ich dann mal bei einer der großen drei, also es war bei Roland Berger, ein Praktikum gemacht habe und eigentlich underwhelmed war von dem, was da geboten wurde. Im Endeffekt war man da als Praktikant eine Art PowerPoint-Schubse und da hatte ich irgendwie danach keine Lust mehr drauf. Gab natürlich, ne, also Handelshochschule muss man auch verstehen, ist eine private Uni, also hatte mich entschieden, obwohl man ja kostenlos studieren kann in Deutschland, eben fürs Hauptstudium zumindest Geld in die Hand zu nehmen, mehrere 10.000 Euro, um das Studium zu bezahlen, hat den großen Vorteil, dass man dann natürlich mit sehr motivierten anderen Kommilitonen zusammenarbeitet und auch mit einer interessanten Crowd von Leuten. Ich erinnere mich da an den Entrepreneurship-Professor Malte Brettl, hieß er, und vor allen Dingen seine rechte Hand, sein, weiß gar nicht, wie nennt man das?
Hiwi?
Assistent? Hiwi, keine Ahnung. Der Florian Heinemann, ne? Der Ach. War eben Dozent quasi an der HRL. Und damals wusste noch niemand, was für eine große Karriere eben mit Rocket Internet und Project A der Florian vor sich haben würde, aber war trotzdem natürlich so ein Nukleus, wo ich verstanden habe, okay, für irgendjemanden PowerPoint-Präsentationen bauen, die dann umgesetzt werden oder nicht, das ist mir nichts für mich. Ich will entscheiden und tun und umsetzen und loslegen. Und dann natürlich ganz klar, Lukas Skradowski, der war 2 Jahrgänge über mir, ist ja, ich glaube, heute in Deutschland eine der größten Startup-Koryphäen, genau, hatte.
Delivery Hero.
Genau. Also, was hat er eigentlich nicht gegründet, muss man fast fragen.
Stimmt doch wiederum.
Also er war Student, hat damals schon Spreadshirt gegründet, eins der ersten Startups. Ich habe parallel im Studium ein bisschen für ihn gearbeitet. Und dann 2005 direkt, obwohl ich noch nie in den USA zu dem Zeitpunkt gewesen war, die Chance bekommen vom Lukas und seinem anderen Gründer, Spreadshirt als deutsches Unternehmen in die USA zu tragen und dort aufzubauen. Und das war natürlich eine Riesenchance, das anzunehmen. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Wenn du jung und ungebunden bist in deinen 20ern, dann geh in die USA. Steile Lernkurve liegt dann vor einem.
Aber war das damals schon so klar? Wie war es so? Also, dass das ja ein logischer Schritt ist. Heutzutage ist ja, sag ich mal, dieser klassische, oder wenn man Karrierewege durchdenkt, dann ist es ja ein Weg, okay, ich gehe zu einem Hypergrowth-Startup, ja, lerne dort was, gründe dann vielleicht selbst einmal. Ja. Wie hat das in deinem Umfeld damals ausgesehen, bei deinen Kommilitonen? Sind ja auch alle schon auf diese Startup-Idee gekommen?
Also alle natürlich nicht. Typisch Handelshochschule natürlich sehr viele, die in die Beratung gegangen sind und viele auch Banker, Investmentbanker. Das war ja so der Hauptpfad,
genau.
Der gegangen wurde. Jetzt aber ganz konkret in meiner K war schon immer ein sehr, also in meiner Klasse, wir waren ja nur 30 Studenten etwa plus minus, gab es schon einen starken Kern von Entrepreneurial Mindset People. Ne? Also ganz konkret Dirk Raber, Gründer von Mr. Specs, aber auch Steffen Toller, der Betreut.de gegründet hat, oder Pavel Chodinski, der heute Partner bei P9 ist, also Point 9 Ventures. Und da war schon immer der Wunsch das Bestreben, auch was Eigenes zu machen, zu tun, gegeben. Jetzt nicht bei allen, aber zumindest mit denen ich enger befreundet war und engeren Austausch hatte, war eigentlich das Mindset klar. Natürlich, Dirk zum Beispiel ist, ich glaube, bei BCG eine Zeit lang gewesen, ein, zwei Jahre, bevor er dann eben Mr. Specs gegründet hat. Aber dass dieser Weg ganz klar möglich ist und eigentlich bevorzugt ist gegenüber der Konzernkarriere oder dem reinen Banking, das war bei einer Handvoll Leuten auf jeden Fall in der Klasse bei uns ganz klar.
Also den Nukleus für das ganze Thema Unternehmertum kam im Studium.
Genau.
So, also sozusagen. Und durch quasi auch die richtige Umgebung. Du hast dich ja bewusst dafür entschieden, privat zu studieren. Mhm. Ja. War damals auch noch nicht so ein Thema. Heutzutage redet man von einer WAU, von einer Apps und natürlich auch von einer HHL. Aber wie kamst du dazu, das in dem frühen Alter auch schon so bewusst zu entscheiden, du nimmst jetzt das Geld in die Hand, um eventuell da auch in die, ja, richtige Gesellschaft zu kommen, ja,
also,
die dich entsprechend prägt und in die richtige Richtung treibt.
Ich glaube, das war wirklich der Treiber im Grundstudium. Ne? TU Dresden, super Uni, aber irgendwie, wenn man Wirtschaft studiert, hat man 1000 andere Kommilitonen und mit einer sehr heterogenen Leistungsbereitschaft, sage ich mal.
Okay.
Ne? Die Privatuni, und ich glaube, das gilt dann für alle, oder die Privatunis unterscheiden sich da dann schon, dass die hinwechseln und den Weg gehen, egal ob sie jetzt ein reiches Elternhaus haben oder es selber finanzieren, das sei mal dahingestellt, haben schon eine andere, in der Summe eine andere Leistungsbereitschaft, als man das eben an einer staatlichen Uni hat. Mhm. Ich will damit die staatlichen Unis nicht schlecht machen, da gibt es genauso gute und motivierte Studenten, aber natürlich war das dann, also ich habe gerade ein paar Namen genannt, die alle auch sehr erfolgreich sind und waren und auch mal interviewt werden sollten über ihre Karrierepfade. Da ist es dann wirklich spannend, wie man direkt auf diese Leute trifft und sich das natürlich auch gegenseitig befruchtet, das Umfeld. Ne? Also man hat ein paar Vorbilder, an denen man sich aufrichten kann. Man hat auch natürlich dann Zugang, also zu einem Startup, ne? Zu Spreadshirt zu gehen, war ja quasi, ich meine, wie viele andere Startups gab es noch? Smava, nee, gab es noch nicht, wer weiß gar nicht. Die mit den
es entsteht einfach ein Momentum, wenn du in der richtigen Gesellschaft, in der richtigen, genau, Community letzten Endes drin bist.
Und das ist bis heute so. Ne? Also erst letzte Woche war ich zu einem HL-Gründerstammtisch. Die Uni ist nun auch 20 Jahre weiter. Viel größer, viele Absolventen, die sich dann aber wieder zusammenfinden und auch sich neue Connections ergeben. Ne? Und das ist ja, ich habe es dann in den Jahren in den USA mal erlebt, dieses Campus und Alma Mater Feeling, so dass man, ne, jemanden, der an die gleiche Uni gegangen ist, auch jederzeit ansprechen kann. Das kommt ja von den USA und das ist ganz klar bei der HL gegeben. Also wenn mich jemand anschreibt und sagt, hey, ich bin HL-Absolvent, ich mag mit dir reden, dann nehme ich es an und finde da irgendwie Zeit, auch wenn ich busy bin. Versus, ne, jetzt, wenn man von einer anderen Uni kommt, wo Hunderttausende abgegangen sind, da ist die Wahrscheinlichkeit dann nicht so groß, dass man vielleicht dann sagt, okay, nur weil du auch TU Dresden oder sonst wo studiert hast, rede ich jetzt unbedingt mit dir. Ne? Also so würde ich das unterscheiden. Dieser Zusammenhalt in der Community, der ist halt stark gegeben.
Okay. Dann lass uns mal, weil wir haben ja festgestellt, das ist schon ein bisschen her, obwohl es noch sehr präsent ist. Ja, dann kam, eine, würde ich sagen, sehr aufregende Zeit zwischen 2005 und 2007 in den USA mit Spreadshirt. Teil mit uns mal, was dich da, was du dort erwartet hast, beziehungsweise was denn wirklich vorgefallen ist.
Also was ich erwartet habe, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, wir sind alle Absolventen an der HL immer study hard, party hard und dann war es eben work hard, party hard. So sah das Leben aus. Okay. Ne? Also wirklich 6 Tage, häufiger auch mal 7 Tage die Woche, jeden Tag gearbeitet, 16 Stunden Arbeitstage sowieso, um einfach das Business hochzuziehen, um eine steile Lernkurve zu haben. Wenn ich jetzt zurückschaue, ne, von in 2 Jahren von 0 auf knapp unter 200 Mitarbeitern gewachsen. Okay. Das war
in den
halt,
USA alleine?
Ja, genau. Okay. Das war halt schon ein crazy ride. Und immer wenn man gerade die Lernschritte durchlaufen hat, um die jetzige Wachstumsphase einigermaßen zu managen, kam halt die nächste. Und Okay. Alles, was man gerade gelernt hatte, musste man direkt erweitern um die nächsten Scaling-Schritte.
Okay, also du hast so Hypergrowth vom Feinsten mitgemacht, mit auch all seinen Nebenwirkungen.
Also ich kann mich noch an den Satz erinnern, so sorge dich nicht um Wachstum, Hauptsache du kriegst es gemanagt. Und das war sicherlich eine privilegierte Zeit, wenn es einfach immer durch die Decke geht.
Okay. 0 auf 200. Das war damals noch eine Art gewesen, die man eigentlich in Deutschland gar nicht so gekannt hatte, so Unternehmen zu bauen. Ja, damals war Venture Capital ja noch klein gewesen. In dieser besonderen Zeit, in diesen 2 Jahren, was hast du für dich dort unternehmerisch mitgenommen? Was waren so deine Key Lessons learned aus dieser Zeit?
Bin mir gar nicht so sicher. Versuche authentisch zu bleiben. Und authentisch heißt eigentlich an der Stelle auch, um Mitarbeiter zu finden und um Hilfe zu fragen und einzugestehen, dass du nicht auf alles die Antworten hast, weil gutes Studium hin oder her, plötzlich dann mal live an der Front stehen, ist halt was ganz anderes. Und sich dabei nicht verbiegen, ich glaube, das war das Wichtigste für mich.
Hast du eine konkrete Situation vor Augen, die dich diese Lektion gelehrt hat?
Also ich kann mich erinnern, wenn man so schnell wächst, mehr T-Shirts damals bestellt wurden, als wir eigentlich produzieren konnten und Leute finden und schulen und der Druck einfach ist, T-Shirts raus, versenden, weil das Wachstum ja da war, also wirklich, wirklich crazy. Passiert es ganz schnell, dass man, oder damals sind wir zumindest in Qualitätsprobleme reingelaufen, ne? Und wir hatten eine Mitarbeiterin, die war nur in Anführungszeichen im Customer Service, und hatte natürlich mit den Beschwerden dann der Kunden über die schlechte oder teilweise schlechte Qualität zu tun oder eben überbordend proportional zu schlechter Qualität zu tun. So. Und dann war so, okay, was machen wir jetzt? Und sie war fast ein bisschen frustriert mit mir. Ja, aber willst du nicht mal ein Quality Assurance Department machen? Okay, sounds like a good idea. Let's do it. Haben wir einen Quality Assurance Manager? Nö. Dann habe ich Christine gesehen, habe ich sie befördert. So vom eben einfach normale Mitarbeiterin hin zum Quality Assurance Department. So, dann hat sie sich ein Team aufgebaut, was natürlich dazu geführt hat, wenn man jetzt plötzlich, bevor was versendet wird, nochmal eine Qualitätskontrolle einbaut, wird halt vieles wieder zurückgeschickt. Was natürlich die Produktionsleute überhaupt nicht so toll fanden, weil sie waren incentiviert, schnell und viel und mehr rausschirren. Und dann haben wir halt festgestellt, so okay, wenn wir jetzt hier Quality Assurance einführen, aber die Prozesse nach wie vor hintenrum eigentlich nicht sauber in den Griff kriegen, wird die Qualität nicht steigen. Und was machen wir da jetzt? Okay, ja, der Produktionsmanager, den wir hier haben, ist einfach nicht mehr der Richtige für die Wachstumsphase. Der war super von null auf irgendwie, aber jetzt für die nächste, für die nächsten Schritte einfach nicht ideal. Was machen wir? Auch irgendwie versucht, so Six Sigma Leute irgendwie von extern zu hiren. Ne, so typisch, also häufig in den USA anzutreffen, over promise, under deliver. Ne? Also war ein bisschen enttäuschend.
Oversell sozusagen.
Und genau, oversell. Und im Endeffekt habe ich dann die Christine als Produktionsmanagerin befördert. Und sie hat dann also wirklich auch nach meinem Ausscheiden noch lange Jahre eben das Wachstum als Produktionsleiterin dann dann getrieben. Warum? Weil sie eben den Kunden und ein gutes Produkt und eine gute Customer Experience sich ins Herz genommen hatte und damit schon auch mit ihren vorhergehenden Jobs, sie war ein bisschen älter als ich, einfach auch, ich sag mal, andere Erfahrungen schon mitgebracht hat und meinen Fokus gestärkt hat, ne? Und im Textbook steht vielleicht irgendwo, ja, Customer-Centric ist wichtig, aber das mal wirklich zu leben und jemanden, der eine wirkliche Passion hat und das Unternehmen voranzubringen, dazu auch also das zu entdecken, das Talent, es zu befördern und aber auch gleichzeitig zu sagen, hey, ich hatte es irgendwie gar nicht so ausreichend selber mit meinen vielen anderen Prioritäten als Thema auf dem Schirm, ist ja irgendwie eine Schwäche. Also eigentlich muss man ja als Manager genau wissen, hey, Quality Assurance ist unser Thema. Gar nicht so selber entdeckt, sondern eben mich auch treiben lassen da.
Ist es eher das Thema, dass du sagst, dass du vielleicht mit dem Glaubenssatz da reingegangen bist, du bist der Manager und du musst alles übersehen, du musst alles auf dem Schirm haben und am besten auch managen. Und
alles besser wissen als alle anderen, weil ich, ne, genau. Also, ne, es gibt ja verschiedene Managementstile und ich glaube, ich war sehr, sehr stark direktiv getrieben, gerade so in der Anfangsphase, so hier, du machst das und du machst jenes und irgendwann merkst du ja, okay, das funktioniert gut bei 5 Leuten, aber es funktioniert schon nicht mehr bei 15, geschweige denn bei 50, ne, sondern du musst dann viel mehr analytisch sein oder eben auch vermittelnd, ne, mehr Leute, plötzlich Konflikte, ne, sind ganz andere Themen, die da hochkommen. Und manches einfach manchmal auch aushalten. Also manche Themen brauchen, ehe sie sich lösen. Und es ist auch mal gut, sich einfach über ein Thema mal drüber zu schlafen und sich nicht ganz so zu Herzen zu nehmen. Ne? Also einer der prägenden Sätze, den ich damals mitgenommen habe, der mir immer geholfen hat, da ist, it's just business. Also man muss sich nicht um den Schlaf, den wohlverdienten Schlaf bringen und die Probleme mit in die Träume schleppen, sondern auch ein bisschen eine Distanz wahren und einfach dann am nächsten Morgen mit frischen Augen nochmal auf Themen draufschauen. Mhm. Ja, genau.
Also.
Aber ja, also ich glaube eher stark direktiv unterwegs gewesen und dann mehr kollegial, analytisch ausgleichend in diesen Stil gewechselt.
Was ich verstanden habe, ist, dass die 2 Jahre dir einfach gezeigt haben, auch man kann nicht alles. Ja. Man muss auch abgeben und auch sich eingestehen, dass andere was besser können und dass das auch sehr viel mit gutem Management zu tun hat. Ja. Auch dann zu wissen, hey, da habe ich vielleicht Black Spots. Ja. Da ist jemand, der versteht es besser. Der hat dafür ein gutes Gefühl, kann selbst dort reinwachsen oder Talent dafür. Ja? Und das dann auch entsprechend zu sehen und zu enablen am Ende des Tages.
Genau.
Am Anfang hattest du gesagt gehabt, dass Authentizität oder dass dein Key-Learning aus der Zeit war, authentisch zu bleiben. Kannst du darauf nochmal eingehen? Was meinst du mit Authentizität?
Naja, man hat einen eigenen Style, man hat eigene Werte, man hat eigene Prioritäten. Einer meiner Werte ist ganz klar Loyalität, was nicht immer ganz einfach ist, wenn man eben Leute hatte, die einen von A nach B gebracht haben und jetzt geht man von B nach C und die vielleicht nicht mehr ganz die idealen
Partner sind.
Partner, genau, sind. Was macht man? Und wenn man, also zumindest in der konkreten Rolle, habe ich dann halt schnell gespürt, okay, die Leute in den USA sehen mich als der Leader. Und ne, aber wenn das Management aus Deutschland dann alle 3 Monate eingeflogen kommt, merkt man, okay, da gibt es eine andere Ebene drüber, die haben andere Werte, die haben andere Herangehensweisen. Und der Carsten ist doch nicht der Top-Dog und die Werte, die er kommuniziert, werden dann anders gelebt und es gibt Entscheidungen, die eben ja einfach dann von mir getragen werden mussten, aber eben nicht authentisch waren. Und dann kommt man in so einen Konflikt rein und das ist also eins meiner großen Learnings. Such dir Business-Partner, die wirklich im Kern und prüft das vorher, sehr, sehr ähnliche Werte haben, nicht unbedingt gleiche, aber im Kern ähnliche Werte haben, damit du in Konfliktsituationen solche Kompromisse findest, die für alle Seiten korrekt sind und auch dann eben vom Team als solche akzeptiert werden können. Und da gab es Augenblicke, wo ich glaube, mich unauthentisch verhalten habe oder musste.
Was ist einer der wichtigsten Werte für dich im Kontext mit Business machen?
Einer der wichtigsten Werte.
Oder wir können es auch anders framen. Wo hast du sozusagen gesehen, dass ihr gegensätzliche Werte habt? Wo hat das sozusagen nicht funktioniert? Wo du gemerkt hast, oh, da musst du dich verstellen. Da musst du anders handeln, so bist du nicht.
Also ich finde es halt eben nicht okay, zum Beispiel einfach durch die Firma durchzugehen und jemanden rauszusingeln und zu sagen, that's it, you're gone. Just because I can decide that. Ja? Also dann ist schon immer, also es ist immer ein Mensch, der an dem was versprochen worden ist, der an was glaubt, wofür die Firma steht, für die Ziele, die er sich dafür einsetzt. Und selbst wenn er in der Rolle dann nicht die richtige oder sie die richtige Besetzung ist, dann muss man trotzdem immer einen fairen Ausgleich finden. Und aber einfach nur zu kommen und sagen, that's it, you're gone, läuft nicht, geht nicht konform mit meinen Werten. Also dafür habe ich einfach zu viel Loyalität, zu viel Verantwortungsgefühl für die Mitarbeiter, die bei mir arbeiten. Also so eine Hire-and-Fire-Culture wollte ich nie haben, in keiner der Firmen.
Geht es dir da eher um das Wie? Weil es gibt natürlich auch gerade bei so schnellem Wachstum, gibt es dann immer wieder Momente, wo man dann realisiert, oh, ich muss einen Cut jetzt machen, es funktioniert doch alles nicht so.
Also das ist eigentlich dann die Kehrseite. Also wenn man zu loyal ist, dann hält man zu lange fest an eben, ne, also auch im Sport, wenn du von der dritten Liga wie RB Leipzig in die erste Liga gehst, können halt die Spieler, die in der dritten Liga für dich Key-Leistungsträger waren, spielen in der Regel dann nicht mehr in der Bundesliga oder in der Champions League für dich. So ist es einfach, muss man akzeptieren. Aber dass man trotzdem along the way dann das offen kommuniziert und sagt, hey, das ist jetzt ne, für ein, zwei Jahre die Erwartung, von hier nach da zu gehen, zu wachsen. Und wenn es dann, wenn jemand das Wachstumstempo nicht mehr mitgehen kann, dann finden wir eine Veränderung, aber ohne eben inkorrekt zu werden. Ne? Dann entspricht es meinen Werten. Und wenn man sich aber irgendwie so dann vielleicht sogar ein bisschen dran weidet, wie jemand einfach gefeuert wird, ne? So Trump, ich weiß nicht, ob du die Sendung jemals gesehen hast, you're fired. Ich meine, damit ist er groß geworden. Das ist einfach nur pathetic, ja. Das ist einfach nur ekelhaft. Also, und wie kann man dem zujubeln, ne? Also, genau, das wäre so ein gutes Beispiel, wie ich es nicht machen würde, ne? So. Nie gemacht habe.
Ja, warum glaubst du, jubeln Leute einem solchen Führungsstil noch zu?
Weiß ich nicht. Komisch. Auf der Suche nach einem Ersatzkaiser wahrscheinlich. Einfach dem starken Führer. Also ich finde das sowieso immer erstaunlich, wie in den USA immer von Leadership gesprochen wird. Und wenn du das wortwörtlich übersetzt, ist es immer so Führer, Führen, Verführen. Bin da, also auch im historischen Kontext aus Deutschland, eigentlich der Meinung, dass man irgendwie ein anderes Wort sogar finden sollte für diese Führungsleistung, die da erbracht wird. Na, jetzt habe ich auch das Wort Führen wieder verwandt. Führen hat sowas von Folgen. Und wenn man aber eher kollegial ausgerichtet ist, dann geht es ja darum, eine Vision aufzuzeigen, eine Mission auch, was wollen wir hier erreichen und jedem klarzumachen, wie er oder sie dem beiträgt, ne, ohne dabei eben blindes Gehorsam irgendwie zu verlangen.
Ich glaube, das Problem ist einfach auch, dass man natürlich auch viele Firmen sieht, die trotzdem sehr kommerziell sehr erfolgreich werden, wo auch immer wieder, ich meine, da kann man jetzt in eine Richtung gehen, von Tesla, SpaceX und Co., ja, was natürlich wahnsinnige Unternehmen sind von der kommerziellen Leistung und was für technologische Umbrüche dort auch erbracht wurden. Aber wo natürlich immer wieder auch die Führung und Leadership kritisch auch in Frage gestellt wurde oder auch in die Diskussion kam. Trotzdem sozusagen überwiegt immer noch Wahnsinn, was für Milliarden Unternehmen geschaffen wurden.
Also ja, es kann man nur Respekt zollen. Und ich habe keinen, doch, also wir haben jetzt mit Duse die Milliardengrenze GMV geknackt. Also auch ein Milliardenunternehmen in dem Sinne zumindest gebaut. Jetzt nicht vom, sicherlich noch nicht vom Company Value her, aber auch da sind wir dran. Aber ja, hab großen Respekt für vieles und viele Unternehmer, die eben ihren Weg mit ihren Werten gegangen sind und da vielleicht auch, also nicht vielleicht, signifikant erfolgreicher gewesen sind als ich im gleichen Zeitraum, fair enough. Aber ja, morgen sich in den Spiegel schauen zu können, ist mir schon wichtig. Und da sind wir auch vielleicht bei In Good Company, also auch allen Wegbegleitern, dann ist es ja immer so, dass Leute dazustoßen, eine Zeit lang den Weg gehen und dann doch wieder ne, sich Wege trennen. Das ist einfach ganz normales Business, aber allen immer in die Augen schauen zu können, das ist mir schon sehr, sehr wichtig.
Ich glaube, man muss auch einfach differenzieren zwischen, was im kapitalistischen System als Erfolg gesehen wird. Ja, da zählt halt eher der Shareholder Value, wie der sozusagen erwirtschaftet wird, wie man da hinkommt, ist oft halt sekundär. Zum Glück sozusagen sind wir in den letzten Jahren mehr und mehr dahin gekommen, auf verschiedenen Bewegungen, dass immer mehr auch ein Fokus auf das Wie erfolgt. Ja. Aber letzten Endes sind wir immer noch in einem System, wo das zu Großteilen zweitrangig ist.
Naja, ich glaube, es hat jetzt schon, also vom reinen Shareholder Value, der vor 20 Jahren gelehrt wurde, sind wir jetzt schon sehr viel weiter mit ESG-Themen, Klimakatastrophe verhindern. Ne? Ich bin jetzt in der PropTech-Branche unterwegs. Also es ist ja eine wirkliche Jahrhundertaufgabe, vor der wir hier stehen. Also wenn wir die Immobilienwirtschaft ist für ein Drittel des CO2-Ausstoßes weltweit zuständig. Wenn du jetzt nur in Deutschland in den nächsten 20, 21 Jahren klimaneutral werden willst im Bestand, müssten wir jetzt täglich irgendwie 1500 Gebäude renovieren, also 1500 ne, Einfamilienhäuser. Das ist quasi immer jeden Tag für die nächsten 20 Jahre ein Dorf müssen wir renovieren und eben energetisch ertüchtigen, sodass wir da eine Chance haben, klimaneutral zu werden. Also wenn man darauf schaut, dann geht es halt schon nicht nur mehr um den reinen Shareholder Value, sondern auch, wie man in einem dezentralen System das Anreize setzt. Und das ist ja die Stärke. Ne? Und das ist ja Unternehmertum. Irgendwie Probleme erkennen und neue Lösungen finden, ohne dass jemand von oben sagt, wie du es tun musst, sondern ne, einfach Problem, Insight und dann Action. So. Das ist ja die Chance. Und ja, also ich glaube, da hat sich doch viel getan. Also vor 20 Jahren wussten alle von der Klimakatastrophe, als ich studiert habe, haben wir immer drüber geredet. Und da war die Frage, ja, was passiert, wenn China plötzlich, genauso wie wir, irgendwie auf 1000 Einwohner 700 Autos hat, dann ne, mit dem CO2-Ausstoß von Autos, dann ist die Klimakatastrophe nicht mehr aufzuhalten. Und ne, die Ansätze sind ja dann durch Tesla und den Nachahmer in China dann schon irgendwie, wir wollen den Wohlstand haben, aber ohne möglichst die externen negativen Effekte. Genau.
Dann lass uns mal springen, weil wahrscheinlich ein, oder das kannst du mir sozusagen beantworten, ein Beweggrund auch, warum du dann 2008 warst, deine eigene Company gegründet hat, war auch ein Verständnis davon, es muss auch anders gehen, Unternehmen entsprechend zu bauen. Oder du wolltest besser gesagt ein Unternehmen nach deinen Werten entsprechend bauen. Teil uns doch mal so ein bisschen sozusagen die Details dieser Reise, weil das waren ja auch von 2008 bis, ich glaube, knapp 2014.
2012.
Mhm. Genau, 2012, also 4 Jahre. War da natürlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Reise gewesen, wo du wirklich was von null gemeinsam mit einem Partner, glaube ich,
genau,
gebaut hast.
Mit dem Kendall in den USA. Wir hatten uns da kennengelernt. Er hatte seinen, der Kendall, mein Businesspartner, hatte sein MBA in Philadelphia gemacht und ja, befreundet und angefangen zu brainstormen. Und da war einfach die Idee mit überlebensgroßen Drucken, war einfach eine neue Technologie, selbstklebende, riesengroße Drucke, also riesengroß im Sinne von 30 mal 20 Meter in Bahnen zusammengestückelt, das dann auch zu verbinden mit E-Commerce. E-Commerce war der große Treiber damals. Also ich meine, heute ist es so selbstverständlich. Damals kam es noch komisch vor, wie kann man denn großformatige Drucke online verkaufen? Wie soll das funktionieren? Genau, das haben wir gelauncht. Natürlich dann 2008, 2009 in eine ziemlich schwierige Phase auch hinein, also ne, in die Finanzkrise, wo dann mit dem Track-Record von Spreadshirts erst schien, dass es sehr leicht werden würde, große Investitionssummen aufzusammeln und einen ähnlichen Weg zu beschreiten und sich dann das plötzlich eben über Nacht gefühlt damals gedreht hat und eben Investitionssummen nicht mehr so leicht zu bekommen waren in den USA und dann natürlich auch der Ansatz ein bisschen ein anderer sein musste, nämlich von Anfang an Wege suchen, wie man profitabel skalieren kann. Ne? Aber da auch Insight ist eben ein Customer Apparel, also eine bedruckte Mode für $20 ist ein völlig anderes Geschäftsmodell als Drucke, die bis zu 20 mal 30 Meter groß sind und irgendwie mehrere tausend Dollar dann kosten. Da war auch also das Insight für mich ist nur, weil eine Produktionstechnologie relativ ähnlich ist, heißt das überhaupt noch nicht, dass die Märkte gleich sind, sondern die haben ganz andere Herausforderungen, ganz andere Themen, die man lösen muss. Also ein E-Commerce für ein $20 T-Shirt ist was anderes als eben großformatige Drucke.
War auch ein B2B-Business.
Also, und das andere war ein B2C-Business. Also genau, es war ein B2C-Business gestartet und dann haben wir gemerkt, okay, B2C ist es relativ schwierig.
Okay, das würde mich aber interessieren. Gibt es eine Anekdote, wer kauft es sozusagen B2C? Gibt es viele, die ihre Häuser...
Also einer unserer besten Vermarktungswege damals war Groupon. Ich glaube, gibt es das überhaupt noch? Aber zumindest damals war es ein Riesenhype.
Genau, 2011, 12, einer der schnellst wachsenden Unternehmen weltweit.
Genau. Aber ich weiß auch nicht mehr. Und das war auch für uns, also wir waren einer der ersten Nicht-Service-Partner damals bei Groupon, die mit draufgekommen sind. Und hatten da eben einen Weg gefunden, großformatige Drucke, aber dann eben nicht custom, sondern standardisiert, relativ, also in großen Mengen und dadurch kostengünstiger zu produzieren, als man das eben mit diesen One-Off-Drucken gemacht hat. Und was sich dann daraus ergeben hat, das ist eben, dass wir Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Drucke in die Hände von verschiedenen Kunden über die USA verteilt bekommen haben, die dann aber eigentlich das Potenzial dieser großen Drucke meistens für ihr Business gesehen haben. Also zum Beispiel haben wir da dann eine sehr obskure, aus deutscher Sicht wahrscheinlich obskure Kundengruppe für uns eröffnet, nämlich die Mega-Churches. Also man hat ja keine Vorstellung, wie das hier, also in den USA gibt es einfach Kirchengemeinden, die haben Gebäude irgendwo in Texas, da passen 50.000 Leute rein. Also das ist wie ein Fußballstadion. Und das Schöne an der Kirche ist ja, dass die alle ein paar Tage einen neuen Feiertag haben und demzufolge immer
ein neues Plakat.
Also genau, und die Eingangsbereiche irgendwie dem jeweiligen Anlass entsprechend irgendwie gestalten müssen. Und da sind dann irgendwie 2, 3, 4, 5 solche Mega-Churches rausgekommen als Kunden, die immer wieder wiederholt für Tausende, Zehntausende Dollar jeden Monat Drucke von uns nachgefragt haben. War mega. Aber eben rausgekommen aus einem Groupon. Ja? Also wenn du da über so einen Funnel nachdenkst. Ähnliches, wir haben dann 2011, 2012 das von Danon, also Danone-Joghurt, Danon in den USA, das komplette Headquarter mit schwarz-weißen Drucken von alten Milchkannen und ebenso Renault Trucks aus den 20ern, also 1920ern, eben das komplette Headquarter ausgestattet. Ne? Und das war ein mega Auftrag. Also Groupon war ganz klar dann für uns das Marketing-Vehikel, wie wir schnell an hunderttausende Kunden rankommen konnten und dann über den Funnel mit Remarketing eben quasi mit einem Loss-Leader-Produkt dann aber eben zu profitablen Aufträgen kommen konnten. Und ich glaube, viele andere Firmen haben den Effekt auch zumindest in den letzten 15, 20 Jahren gesehen, wenn man Fernsehwerbung schaltet, dass plötzlich die Performance in allen anderen Performance-Marketing-Kanälen dann auch wesentlich besser funktioniert. Und das war bei uns auch der Fall. Also wenn man die Brand Larger Than Life Prints schon mal gesehen hatte irgendwie und dann wieder Retargeting oder wie auch immer über eine E-Mail-Kampagne mit der Brand wieder in Kontakt kommt, ist halt dann die Conversion-Wahrscheinlichkeit gesteigert im Vergleich zu dem, wo man sonst nur über Google und Facebook versucht, Traffic einzukaufen und Kunden einzukaufen.
Und gib uns mal einen kurzen Überblick. Du hast es ja 4 Jahre lang gemacht.
Fünf Jahre.
Ich komme 2008 bis 2000.
Naja, also 2007.
2007 hat es gestartet. Bis,
genau.
Genau. Und ihr wart ungefähr 25, 30 Mitarbeiter?
Genau.
Okay. Und was, also 2013 dann der Exit.
Genau, wir haben es.
War der visiert von Anfang an?
Also gut, das ist ja immer Teil vom Startup-Business. Ich habe die Frage.
Wie weit gefundet?
Wenig. Also
wenig.
Wir hatten also von uns und dann viel gebootstrapped und dann hatten wir noch einen so einen Förderfonds aus Philadelphia mit dabei. Genau. 30 Leute, schönes, kleines, profitables Business. Gibt auch heute noch, wir hatten damals die Chance in einer Roll-Up-Strategie von einem Unternehmen, das eben verschiedene Unternehmen aufgekauft hat, da mit rein zu verkaufen. Ich war dann zu dem Zeitpunkt 8 Jahre in Staaten. Da kam dann auch die Frage, okay, will ich jetzt für immer hier bleiben oder ist es irgendwie auch vielleicht ganz cool, wieder nach Deutschland zu kommen? Gab dann viele Punkte, die mir an den USA wirklich nicht mehr gefallen haben. Ne? Also zum Anfang, also um das kurz zu sagen, ne? I love the American dream, but I don't like the American reality that much. Das ist vielleicht in einem kurzen Satz das mal zusammengefasst. Genau, meine Kinder sind da drüben geboren und dann steht halt irgendwann die Frage, okay, sollen die auch einen Austausch mit ihren Großeltern haben können? Sollen die auch Deutsch sprechen können oder werden sie einfach nur Amerikaner sein? Und in diesem Konvolut kam dann so eher der Drive auf, zu sagen, okay, wir verkaufen. Ich habe mir häufiger die Frage gestellt, hätte ich verkauft, wenn ich das gleiche Business in Berlin gehabt hätte? Bin ich mir gar nicht so sicher, aber einfach ein schönes, mein 30-Mann profitables Business. Es muss ja nicht immer, ne, das absolute Unicorn sein, sondern ganz im Gegenteil. Es kann auch schön sein, mit einem eingespielten Team in good company zu arbeiten.
Du hast am Anfang unseres Gesprächs betont, du würdest jedem empfehlen, wenn er jung ist, ungebunden ist, ja, in die USA zu gehen. Ja. Wenn ich das jetzt sozusagen Revue passieren lasse, was du mir erzählt hast, um wahrscheinlich zu lernen, ja, und zu wachsen. Aber dann kommt irgendwann eine andere Phase auch im Leben. Ja.
Klar.
Und das war die Phase auch, genau, du hast gesagt, deine beiden Kinder sind ja in den USA geboren, wo man gesagt hat, okay, gut, Business interessant, aber jetzt gibt es gerade einen anderen Bereich, der auch bedacht werden muss, ja, wo für die Familie sozusagen der beste Platz ist.
Genau, also ne, ich sehe immer eigentlich, oder ein Mentor in den USA hat mir mal gesagt, ne, also du hast im Prinzip 3 große Bälle, die du jonglierst. Das eine ist dein Business, das andere ist deine eigene Gesundheit und dann die Familie. So, und selbst wenn du keine Kinder hast, du hast immer Familie. Du hast Eltern, Geschwister, Tanten, Onkels. So, und je nachdem, wo du die Schwerpunkte setzt, ne, also gerade hier in der HL war es Study Hard, Party Hard, dann war es halt Work Hard, Party Hard. Aber irgendwann kommt der Punkt so, wow, das kann es irgendwie auch nicht alles sein. Also entweder arbeiten oder saufen, so. Genau, und dann mit den Kindern, ne, und ich meine, also klar, wenn man, also ich bin damals 30 geworden, stellt man sich auch die Frage, okay, wirst du immer gesund bleiben oder musst du nicht auch langsam anfangen, dich über ne, Ernährung und Trinkgewohnheiten und dir dann ein paar Fragen stellen, so, ne, ob das so sein kann. Und der Mentor hatte mir damals gesagt, okay, also du hast diese 3 Bälle, du musst dich fokussieren, das versuche ich auch im Daily Doing eigentlich wirklich einzuhalten. Also ne, ich gehe auf Arbeit, jetzt bin ich im Business, jetzt Business, Fokus. So, jetzt komme ich nach Hause, jetzt Freitagabend, jetzt ist irgendwie Family Time, so Fokus. Und dann will ich auch nicht irgendwie groß unterbrochen werden. Also klar, in Emergencies, aber was ist denn wirklich eine Emergency? Muss man sich auch mal die Frage stellen. Und dieses Always-on-Sein fürs Business, früher war das eine Selbstverständlichkeit. Irgendwann habe ich gedacht, so geht es nicht weiter. So, und dann natürlich die Gesundheit, also auch die zu priorisieren. Sport treiben, gesund ernähren, meditieren, ne? So als wichtige Punkte. Und aber auch da, also wirklich die Key Insight war, Business ist ein Gummiball. Also wenn Business mal irgendwie abschmiert, irgendwie dann, selbst wenn das konkrete Business kaputt ist, es gibt immer ein anderes Business.
Irgendwo einen anderen Gummiball.
Genau. Dagegen eigene Gesundheit und vor allen Dingen Familie sind im Gleichnis eher Glaskugeln. Und wenn die einmal runterknallen und zerbrechen, du kannst es kitten, aber eine geklebte Glaskugel ist halt keine intakte Kugel. Ne? Und das war so eben um die 30 mit Geburt meiner Kinder irgendwie ein wirklich wichtiger Ratschlag von einem Mentor, der war damals schon Ende 60, dessen Frau an Leukämie erkrankt war, wo du einfach eine ganz andere Perspektive kriegst. Und dieses nur work hard, party hard and make more money faster, dieses Selbstverständnis sich dann irgendwann abgenutzt hatte. Und ich meine, also ne, heute haben wir das ja hier, wenn in Berlin, weiß ich nicht, sagt das überhaupt noch jemand, work hard, party hard?
Ich glaube, das war früher, genau, so vor 15 Jahren war das mal so das Cover von der Business Punk. Aber genau, das ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Ich würde sagen, in den letzten 3-4 Jahren sprechen wir eher über Mindfulness und über die Themen, die sicherlich auch genau wichtig sind, um nachhaltig auf dieser unternehmerischen Reise funktional zu bleiben, aber auch für sich selbst irgendwo nachhaltig gesund und glücklich zu bleiben.
Genau.
Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Carsten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und Inspiration. Falls ja, abonniert gerne den Podcast. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2 und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.